drücken und wir können beginnen. Das ist das Unischema, über das wir uns schon relativ ausführlich unterhalten haben. Und das letzte Mal sind wir ja eingestiegen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ja eigentlich, und ich brauche wieder diesen wunderbaren Laserpointer, vielen Dank, wir wollen ja sowohl die Entities, die Entitäten, als auch die Beziehungen als Relationen darstellen. Ja? Und die Grundidee war, dass wir die Entities als Relationen über den Attributen darstellen. Das heißt also, Studenten wäre jetzt eine dreispaltige Relation, ja? Also Matrikelnummer, Kreuzname, Kreuzsemester. Und Hören, haben wir auch gesagt, ist halt eine Relation zwischen Studenten und Vorlesung, wobei wir das jetzt noch genauer gefasst haben und gesagt haben, Hören selbst ist eigentlich technisch gesehen eine Zweierrelation zwischen dem Schlüssel von Studenten, nämlich Matrikelnummer, und dem Schlüssel von Vorlesung, also Vorlesungsnummer. Und diese beiden Schlüssel, die nennt man in Hören dann Fremdschlüssel, weil zusammen, ja, bilden sie ja den Schlüssel von den Tupeln in Hören, aber sie zeigen natürlich auf jeweils einen Studenten und eine Vorlesung. Ja? Und auf diese elegante Weise, ich mache gleich nochmal Beispiele und wiederhole das nochmal, was ich gerade gesagt habe, auf diese elegante Weise ist also alles, was wir hier haben, ist eine Relation. Entitäten als sowohl als auch Beziehungen. Ja? Und das haben wir immer in dieser Weise aufgeschrieben, dass wir also zum Beispiel für die Entitäten, die haben wir hier halt so bezeichnet, dann haben wir die Mengenklammer, die andeuten soll, dass eine Relation ja eine Menge ist, die wir durch Aufzählen aller Tupel definieren können. Und diese eckige Klammer, das wollen wir einfach als den Tupelkonstruktor bezeichnen, hat keine weitere Bedeutung. Es ist einfach nur, hiermit bauen wir Tupel und es sind halt Dreier-Tupel aus Matrikelnummer, Name und Semester und wir haben dann noch diese Typen immer angegeben und das ist was, habe ich auch schon angedeutet, Typen sind in der Informatik auf lustige Weise relativ weit verbreitet, kleiner Scherz, jedenfalls ist es so, dass wir das in Java auch noch zur Genüge kriegen werden. Ja? Also im Grunde genommen sind ja diese Dinge hier, Matrikelnummer, Name und Semester, sind ja auch sowas wie Variablen. Ja? Das heißt, was soll Semester da schon heißen? Ja, da kommt halt die konkrete Semesterzahl von einem konkreten Studierenden irgendwann rein. Ja? Und zwar nicht nur eine, sondern wenn wir 100 Studierende haben, haben wir halt 100 Dreiertupel und dann, die haben vielleicht alle unterschiedliche Semester. Nicht alle, ja, wäre ein bisschen schwachsinnig. Es gibt Leute, die im 100. Semester sind. Habe ich auch selber kennengelernt. Das heißt also, in dem Sinne ist Semester ja eine Variable. Ja? Und die Variablen haben in der Informatik eigentlich immer einen Typ. Und das hängt auch damit zusammen, wie die gespeichert werden. Weil Sie können sich vorstellen, dass man eine beliebige Zeichenkette ganz anders speichern muss als zum Beispiel so eine Zahl. Ja? Weil die Zahlen, das haben wir am Anfang schon gesehen, als wir über Daten, Informationen und Codierungen geredet haben. Zahlen können wir zum Beispiel als Binärzahlen abspeichern. Ja? 1, 0, 0, 1, 1, 1. Irgendwo im Speicher sind irgendwelche lustigen Bits und die sind halt entweder an oder off. Ja? Und dann wird es halt so gespeichert. Wenn wir die Zeichenkette ABBA zum Beispiel speichern wollen, müssen wir uns ja erstmal überlegen, ja, wie kodieren wir denn das A überhaupt? Ja? Und da müssen wir den Code für dieses A, den Code fürs B, den Code fürs zweite B und den Code wieder für A irgendwo abspeichern. Ja? Das heißt, es ist klar, dass diese Typen eine ganz wichtige Rolle spielen, sowohl fürs Modellieren aus Effizienzgründen als auch später bei der Realisierung. Gut. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ja? Also Entities sind Relationen über ihren Attributen und diese Beziehungen sind Relationen über den Entitäten oder genauer gesagt über den Fremdschlüsseln, die auf die jeweilige Entität drauf zeigen. Ja? Das heißt, zum Beispiel dieser Studierende oder diese Studierende 2620. Wir wissen ja, Studierende sind immer Dreiertupel aus Name, Matrikelnummer und Semester. Ja? Und dieser Fremdschlüssel hier, der zeigt jetzt hier drauf. Ja? Und hier haben wir sogar zweimal diesen Fremdschlüssel. Ja? Und auf der anderen Seite zeigen natürlich diese Fremdschlüssel hier auf diese Dreiertupel, die die Vorlesung modellieren. Ja? Und ganz wichtig, wenn wir jetzt wissen wollen, gut, hören ist, wissen wir auf die Weise auch wieder eine Relation, also eine Menge von Tupeln. Und wie identifizieren wir denn jetzt dieses Zweiertupel eindeutig? Ja, was ist der Schlüssel dieses Zweiertupels wieder? Naja, die Antwort ist ja einfach beide Fremdschlüssel zusammen. Ja? Und das ist eigentlich der Witz. Wir haben immer diese Tabellen, die Spalten sind entweder Attribute oder eben Fremdschlüssel bei Beziehung, was aber dasselbe ist im Grunde genommen, ist nichts anderes. Und da stehen zeilenweise diese ganzen Tupel drin. Bumm, das ist es im Wesentlichen schon. Ja? Und jede Zeile, jedes Tupel in so einer Tabelle hat natürlich einen Schlüssel. Wir müssen es ja irgendwie ansprechen können. Deswegen Studierende haben diese künstlichen Schlüssel, Matrikelnummer. Ja? Und in den Beziehungen hat jetzt zum Beispiel diese konkrete Beziehung, die einfach sagt, Studi 2806 hört Vorlesung 5041, die hat halt einfach den Schlüssel 2806 und 5041 zusammen. Ja? Weil es ist ja kein Problem, Schlüssel, wissen wir, muss nicht ein Attribut sein, es kann jede Menge von Attributen sein, die so ein Tupel eindeutig identifiziert. Haben wir alles schon gehabt im Prinzip. Ja? Und dann haben wir gesagt, gibt's aber auch noch zum Beispiel Beziehungen, wo wir partielle Funktionen realisiert haben. Und da ist es ganz wichtig, dass der Schlüssel nicht mehr beides ist, sondern nur noch der Fremdschlüssel der N-Entity. Ja? Also zum Beispiel hier dieses Zweiertupel, ja? Da reicht es ganz genau einfach nur zu sagen, 5049 ist der Schlüssel dieses Zweiertupels. Warum? Weil wir zur Vorlesung auch immer den Professor eindeutig dazu kennen. Ja? Also insofern eigentlich eine klare Sache. Warum wollen wir das machen? Haben wir letztes Mal auch besprochen, weil wir dann diese Verfeinerungsgeschichte machen können. Das heißt, die Regel war ja, Relationen mit gleichem Schlüssel kann man zusammenfassen, nur diese und keine anderen. Ja? Das heißt, statt jetzt Lesen als extra Relation zu modellieren, ja, können wir Lesen hier auch in Vorlesungen absorbieren. Okay, wir können es verfeinern. Das heißt, vorher haben wir drei Tabellen, jetzt für diesen kleinen Ausschnitt hier, nachher haben wir nur noch zwei Tabellen. Okay. Und das passiert, indem wir in Vorlesungen einfach gelesen von hier reinpacken. Ja. Und das bezeichnet dann einfach nur noch den Prof, der die Vorlesung liest. Ja. Vorlesungen selber behält nur diesen Schlüssel, den es vorher auch schon hatte. Ja. Und Lesen hatte ja wegen 1 zu n ja, auch nur Vorlesungsnummer als Schlüssel. Okay. Deswegen konnten wir diese Relation, Vorlesung, und diese Relation, Lesen, zusammenfassen. Warum? Weil sie den gleichen Schlüssel haben. Beide haben nur Vorlesungsnummer als Schlüssel. Ja? Und deswegen können wir das hier zusammenfassen und das weitere Attribut oder die weiteren Attribute hier reinnehmen. Ja? Das ist das oder das weitere Attribut. Lassen Sie uns mal einfach sagen, wir wenden das erstmal nur auf binäre Beziehungen an, Zweierbeziehungen. Ja? Und das heißt, bei so einer Beziehung ist das weitere Attribut ja immer der Fremdschlüssel, der gerade hier zum Beispiel auf Professoren zeigt. Ist das klar? Oder anders gefragt, findet irgendjemand das noch so ein bisschen mystisch? Okay? Also die Frage ist, wie kann das der gleiche Schlüssel sein, wenn es eine 1 zu n Beziehung ist, wie ist das gemeint? Ja, der gleiche Schlüssel ist, das ist relativ primitiv gemeint, um es nochmal zu sagen, wir haben diese Relation, Vorlesung, die hat den Schlüssel vorinr. Ja, bumm. Und dann haben wir diese Relation, die hat auch den Schlüssel vorinr. Okay, das ist gleich. Und wenn sie gleich sind, kann ich sie zusammenfassen. Das ist die technische Seite an der Geschichte, ja, die Merkregel. Okay, jetzt sind wir mal ein bisschen gemein, ja, und nehmen wir mal an, in Lesen hätte irgendjemand diesen Fremdschlüssel lokal umbenannt und das Ding würde nicht mehr Vollnr heißen, sondern Vorlesungsnummer, ja. Dann sind ja diese Zeichenketten, die sind erstmal verschieden. Das eine heißt Vollnr und das andere heißt Vorlesungsnummer. Ja? Macht aber nichts. Hier kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Modellierung drauf an. Beides bezeichnet ja den gleichen Schlüssel. Das heißt, die sind trotzdem hier als gleich anzusehen. Das wird aber so wahrscheinlich nicht auftauchen jetzt. Auch nicht in Aufgaben, nicht in der Klausur. Aber eine Sache, die sieht man dann schon, wenn man das Ganze modelliert. Ja? Weil Vorlesungsnummer soll ja gerade der Schlüssel sein. Ja? Und ob der jetzt vielleicht in der einen Relation lokal umbenannt ist, solange er das gleiche Ding, den gleichen Schlüssel bezeichnet, ist das okay. Ja? Findet noch jemand irgendwas mystisch an diesen Geschichten? Gut, wir machen ja auch gleich noch ein Beispiel. Okay, so. Dann haben wir uns hier mit dem Zug nochmal rumgeschlagen, ja, genau. Und da war ja die Aufgabe, wo wir dann aufgehört haben, weil am Freitagnachmittag alle schon in katatonischen Stupor verfallen sind. Die Äuglein wurden glasig und fokussierten auf unendlich. Ja, da habe ich dann aus Milde gesagt, okay, der Friede sei mit Ihnen. Und dann sind wir ins Wochenende übergegangen. So, das war trotzdem die Aufgabe, also wir müssen sie ja noch machen. Also, wir hatten die Zugverbindung, wir haben die Kardinalitäten hinzugefügt, alles klar. Jetzt bleibt noch B und C, übertragen Sie das Ganze in ein relationales Schema und verfeinern Sie es. Das heißt, wir müssen genau das, was ich jetzt nochmal wiederholt habe, ein bisschen in Action bringen. So, das war unser Ding, ja, so sah es aus. Hier mit Funktionalitäten, Min-Max, Attributen, Beziehungen in seiner ganzen Schönheit. Ja? So, wie bringen wir das Ganze jetzt verfeinernd, wie machen wir jetzt die IR-Modellierung? Das erste ist jetzt mal, wir müssen die Entity-Typen hinschreiben. Ja? Und was haben wir für Entities? Wir haben Bahnhöfe, Städte und Züge. Jetzt nehmen wir mal Städte. Städte hat zwei Attribute. Und die zusammen sind auch schon der Schlüssel. Also müssen wir uns eigentlich nur überlegen, wenn wir das hinschreiben, was sind das wohl für Typen? Naja, Name ist String, also Zeichenkette, und Bundesland ist auch Zeichenkette. Ja? Für Bahnhöfe, gut, Name ist auch klar, ist auch eine Zeichenkette. Anzahl der Gleise, das ist eine Integer, ja, also eine ganze Zahl. Bei Zügen, Zugnummer, ja, Zeichenkette. Wir können es auch als Integer machen, aber da war ja immer die Sache, Zugnummern addieren und so, das ist eigentlich Schwachsinn. Bitte sehr. Ja. 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 Ja, ist immer ein Stern. Also, dass es ein Gleichheitszeichen ist, was durchgestrichen ist, ist irgendwie so ein Artefakt der Pixel. Also, ja, was er meint, ist dieses Ding, oder? Also wären Sie noch aus den 80ern, hätten Sie es wahrscheinlich als Zylonenkampfstern bezeichnet. Aber dank Ihrer Jugend ist es wahrscheinlich ein durchgestrichenes Gleichheitszeichen. Ja. Das sieht aber dann schon blumiger aus. Ja. Es ist auf jeden Fall das gleiche Ding. Ja. Also gut. Okay, gut. Zurück zu den Zügen. Zugnummer, wie gesagt, als Integer oder String. String ist wahrscheinlich sinnvoller und Länge ist ein Integer, ganz klar. Ja? Zumindest wenn wir es in Waggons messen, wenn wir es in Metern messen, müssten wir eine Fließkommazahl annehmen. Ja? Da können Sie dann sowas hinschreiben wie Float. Wenn Sie jetzt sagen, ja Moment mal, nee, ich will genau wissen, was ich da hinschreibe, weil in der Klausur ist es hinterher falsch. Ich sage Ihnen ein Geheimnis, wir werden es ohnehin noch genauer kriegen, wie die Typen aussehen. Und auch wenn sie den Java-Teil gelernt haben, werden sie mit Float einfach sehr gut Freund sein. Ja? Also das ist kein Ding, was wir jetzt schon machen müssen. Ja? Das sieht dann so aus. Ja? Städte ist das. Wir müssen bitte beides unterstreichen. Ja? Weil beides zusammen ist der Schlüssel der Stadt. Witz war Neustadt, gibt's halt ganz viele. Ja? Und ja, auch hier genauso wie wir es besprochen haben. Die Relationen, ja, das ist klar, sind hier drei binäre Relationen, ja, und eine ternäre Relation. Die können wir auch relativ simpel aufschreiben, weil wir wissen ja, da kommen immer nur die Fremdschlüssel rein und Attribute selber haben die ja nicht, ja. Wenn jetzt zum Beispiel verbindet noch selber so ein ovales Attribut hätte, dann wäre verbindet eben keine Dreierbeziehung, sondern eine Viererbeziehung. Ja? Die drei Fremdschlüssel der Entities, auf das das jeweils zeigt, plus das eigene Attribut. Ja? Sowas haben wir gehabt, wenn es um Prüfungen ging. Ja? Da prüfte ein Prof einen Studierenden über einen Stoff, das war auch so eine Dreierbeziehung, und die Prüfung selber, die Relation, die Beziehung, die hatte auch nochmal ein Attribut Note. Ja? Ach ja, habe ich übersehen. Sehen Sie, das ist der Witz, wenn man aus den 80ern ist, dann denkt man nicht nur über Zylonenkampfsterne nach, sondern man ist auch noch blind. Ja, der Mann hat natürlich völlig recht. Exzellent, einen kleinen Applaus. Danke sehr. Ja. Natürlich haben wir hier noch zwei Attribute. Ja klar, deswegen ist also verbindet eine wievielstellige Relation? 5, ja, perfekt, 5. Ja? Findet das irgendeiner komisch? Warum verbindet eine 5-stellige? Bitte ruhig sagen, wie gesagt. Okay, gut, scheint. Okay. So dieses verständnisvolle Nicken. Groh, mach einfach weiter. Ja? Sehr schön. Gut. So, das ist genau das, was wir haben. Bingo. Okay? So, jetzt fragen wir uns aber zum Beispiel für LinkedIn. Ja, Moment, Fremdschlüssel, wieso ist denn da nur 1 unterstrichen? Hallo? Dann gehen wir nochmal zurück. Ja, warum ist nur 1 unterstrichen? LinkedIn ist zwar eine Zweierbeziehung, hätte also natürlich 2 Fremdschlüssel, aber ganz wichtig, Fremdschlüssel werden nicht automatisch unterstrichen, nur weil sie Fremdschlüssel sind. Ja? Also jedenfalls nicht automatisch. Ja? Sondern, was hier passiert, wir brauchen nur den Schlüssel von Bahnhöfe. Weil wenn ich den Bahnhof weiß, weiß ich in der Modellierung die Stadt auch eindeutig, weil es ja eine N-zu-1-Beziehung ist. Das heißt, LinkedIn, ja, hat nur den Bahnhofsnamen unterstrichen. Das heißt, wenn ich so ein LinkedIn-Zweier-Tupel oder in dem Fall ein Dreier-Tupel habe, ja, dann kann ich das eindeutig identifizieren, wenn ich den Bahnhofsnamen habe. Okay? Das ist genau der Witz. Und deswegen dürfen wir auch hier bei unserer Fünferrelation, ja, da haben wir ja sogar 2 Einsen. Was machen wir denn jetzt hier? Ja? Müssen wir jetzt beide nicht unterstreichen oder nur 1 nicht? Ja? Also wir, Bahnhöfe wäre eine Möglichkeit, ja? Zugnummer oder nochmal Bahnhof. Ja? Schauen wir es uns mal an, wie es gemacht ist. So, also wir haben hier von Bahnhof, nach Bahnhof und Zugnummer. Ja? Warum ist das jetzt genau so unterstrichen? Haben wir nicht gesagt, wir müssen die Sachen bei 1 nicht unterstreichen? Scheint komisch. Der Witz ist aber, in diesem verbindet sind ja 2 partielle Funktionen realisiert. Wir haben 2 Einsen. Ja? Wir müssen uns aber für eine entscheiden, die wir ausnutzen, wo wir quasi praktisch ein unterstreichen lassen können. Das andere müssen wir aber unterstreichen. Das heißt, wenn Sie den Von-Bahnhof und die Zugnummer wissen, dann wissen Sie auch den Nach-Bahnhof. Ja? Nur in dieser Kombination. Sie könnten auch statt dem Von-Bahnhof den Nach-Bahnhof unterstreichen. Aber Sie können nicht beide nicht unterstreichen. Ja? Das ist eben die Sache. Also das Nicht-Unterstreichen kam ja daher, weil wir eine partielle Funktion ausgenutzt haben. Wir müssen uns aber entscheiden, welche wir ausnutzen. Wir kriegen heute noch eine Pingu-Aufgabe, da können Sie überprüfen, ob Sie das verstanden haben. Ja? Das ist wichtig. Jetzt, was die Leute vielleicht auch noch irritiert, ist, dass dieses Ding heißt ja jetzt von Bahnhof und nicht, wie wir hier eigentlich denken würden, Name. Ja? Was ist denn jetzt hier passiert? Okay? Hier ist einfach nichts weiter passiert. Wir haben nur von unserer ER-Modellierung, die einfach nur eine Modellierung war, ja, haben wir jetzt einfach gesagt, okay, die eigentlichen Tabellenspalten in verbindet, die wollen wir ein bisschen ausdrucksstärker benennen. Ja, wir wollen jetzt hier nicht zweimal Name schreiben. Wir könnten auch gar nicht zweimal Name schreiben, weil dann wüsste man ja nicht, was ist der Vonbahnhof und was ist der Nachbahnhof, der Zielbahnhof. Ja? Das ist also was, weil wir eben, ich meine, man könnte ja sagen, das habe ich Ihnen ja auch gesagt, wenn wir so Relationen haben, also sowas wie E1 Kreuz E2 Kreuz E3, ja, dann ist es ja nicht ohne weiteres vertauschbar. Ja? Also das Erste ist das Erste und das Zweite ist das Zweite. Ja? Also wüssten wir wahrscheinlich schon irgendwie, was der Abfahrtsbahnhof und der Zielbahnhof ist. Es ist aber cooler, wenn wir die Dinge eigentlich gleich richtig benennen. Und das können wir tun, weil die ER-Modellierung ist nur eine Modellierung. Ja? Das ist eigentlich das, mit dem wir die Datenbank richtig definieren, im Grunde genommen. Ja? Weil wir ja auch die Typen noch angeben. Okay, das wäre jetzt die initiale relationale Modellierung. Und jetzt überlegen wir mal, was können wir verfeinern? Okay? Also offensichtlich gibt es ja doch Kandidaten für so eine Verfeinerung. Was war nochmal die Regel? Wir können Tabellen oder Relationen mit gleichem Schlüssel zusammenfassen. Okay? So, was haben wir denn jetzt für gleiche Schlüssel? Okay? Schauen wir doch mal. Also offensichtlich hier Zugnummer, Zugnummer. Ja? Das scheint ja schon mal eine ziemlich coole Sache zu sein. Also können wir doch schon mal hier, wenn ich den Zug schon modelliert habe, dann kann ich doch den Startbahnhof eigentlich auch gleich in Züge reinladen. Ja? Warum nicht? Das kann ich ja auf jeden Fall tun. Und dann können wir uns noch überlegen, gibt es noch weitere Möglichkeiten? Also, wie gesagt, das war das Schema, ja? Und die Kandidaten für Verfeinerungen sind binäre Beziehungen, wo wir mindestens eine partielle Funktion haben. Wenn wir zwei partielle Funktionen haben, also eine binäre Beziehung mit zwei Einsen, ja, dann können wir uns aussuchen, was wir als Schlüssel dieser binären Beziehung modellieren und können somit praktisch in beide Richtungen reinziehen. Ja. Also, nehmen wir mal an, hier Start hätte jetzt hier eine 1 und statt dem N hier auch noch eine 1. Ja? Die Regel war ja, dass wir gesagt haben, diese Beziehung können wir in den N-Teil reinziehen. Ja, ja, aber nur, wenn es 1 zu N ist. Was ist jetzt, wenn es 1 zu 1 ist? Ja? Ja, dann können wir es entweder hierhin reinziehen oder hierhin, weil wir uns ja entscheiden können, was dann der Schlüssel sein soll von Start, Bahnhof oder Zug, wenn es 1 zu 1 wäre. Ja? Das könnten wir uns ja aussuchen. Der Witz war ja, wir dürfen nur nicht beides haben, ja, wegen der partiellen Funktion. Aber da haben wir eine Modellierungsfreiheit. Genau wie bei diesen beiden Einsen, da konnten wir uns ja auch entscheiden, welchen Schlüssel wollen wir noch haben und welchen Schlüssel brauchen wir wegen der Eins nicht mehr. Das konnten wir so rum machen oder so rum machen. Ja. Also das war die initiale Modellierung. Und was können wir jetzt machen? Also wir können wir können erstmal 5 in 3 reinziehen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Das heißt, diese Startrelation hier, ja, die können wir zum N-Teil, das heißt zum Zug reinziehen. Also Start hier nach Zug. Und wir können auch 6 auch noch in 3 reinziehen. Ja, also den Zielbahnhof auch noch in Zug, weil das ist ja genau das Gleiche. Das war ja auch eine 1 zu N. Geschichte, das heißt, das können wir auch in Zug reinziehen. Das heißt, im Grunde brauchen wir Start und Ziel gar nicht als extra Beziehung zu modellieren. Das können wir einfach in den Zug braten. Und viele von Ihnen hätten das vielleicht auch gleich von Anfang an schon so gemacht, weil so ein Zug, ja gut, durch was wird er denn definiert? Ja klar, durch seine, was weiß ich, seine Länge und diesen ganzen anderen Kram, aber insbesondere auch, ist es ein Zug von Hamburg nach München oder von Rom nach Barcelona? Ja? Genau. Also haben wir nachher Zug und Sie sehen, der Schlüssel bleibt gleich. Zugnummer, Zugnummer, Zugnummer. Relationen mit gleichem Schlüssel darf ich zusammenfassen. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, könnte ich nicht auch den Zug in Start reinziehen? Theoretisch kann man sich überlegen, vielleicht, aber wir wollen immer Beziehungen einsparen auf diese Weise und dann ziehen wir die Beziehung in die Entity rein. Ja? Also so rum. Das heißt Start und Ziel in Zug und Sie sehen nachher Startbahnhof, Zielbahnhof, da tauchen die Fremdschlüssel wieder auf, umbenannt, ja? Weil wenn wir hier jetzt auch Zugnummer reingeschrieben hätten und hier auch Zugnummer, da hätten wir das dreimal. Ja? Und das ist ja auch, wäre ja bescheuert. Deswegen nennen wir die Startzugnummer, dieses Ding benennen wir um in Startbahnhof. Genau wie wir die Zielzugnummer umbenennen in Zielbahnhof. Es sind aber immer noch die gleichen Fremdschlüssel. Ja? Und das ist das, was wir eben sozusagen, also blickmäßig und auf Ihre Frage auch nochmal besprochen hatten. Es sind die gleichen Schlüssel. Ja? Sie heißen jetzt dann nach der Verfeinerung nicht mehr gleich. Ja? Vor der Verfeinerung heißen sie gleich und dann ist auch die Regel leichter anwendbar. So. Jetzt können wir uns überlegen, was geht noch? Und Sie sehen es ja schon, 4 können wir in 2 reinziehen. Warum? Liegt in, gut, hier haben wir Bahnhof, also liegt in war diese Geschichte hier. Ja? Und liegt in hat, erstmal hier sehen wir, das hat Name, das hat Name. Das heißt, in liegt in haben wir die Fremdschlüssel auch schon umbenannt, ja? Damit die nicht mehr das Gleiche heißen. Also dieses Ding hier von Stadt, was hier nur Name hieß, heißt jetzt S-Name. Können es auch Stadtname nennen. Genauso wie dieses Namensding vom Bahnhof, dieser Fremdschlüssel, der heißt jetzt hier B-Name. Ja? Und jetzt können wir schauen, hier haben wir wieder den Case. Also liegt in, müssen wir, weil es eine 1-zu-N-Beziehung ist, in den N-Teil reinziehen. Das heißt in Bahnhöfe, also LinkedIn kommt in Bahnhöfe und hier müssen wir die Regel, nur Relationen mit einem gleichen Schlüssel kann man zusammenfassen und nur diese, ja, die müssen wir eben jetzt mit diesem kleinen Körnchen Salz nehmen. B-Name ist natürlich ungleich Name, aber es meint das Gleiche, nämlich ein Schlüssel auf dem Bahnhof. Ja. Und deswegen ist es in dem Fall machbar. Das heißt, nach den Verfeinerungen haben wir statt 7 Tabellen nur noch 4 Tabellen. Das ist natürlich nice, weil alles, was Ressourcen spart, ist effizient. Naja, gut, zumindest grobe Daumenregel. Okay? Jo, das ist es. Ja? Und das ist halt so ein Ding, wo man sich ganz gut überprüfen kann, habe ich das halbwegs verstanden. So. Jetzt machen wir mal eine Pingu-Aufgabe. Ja? Hier haben wir jetzt, ich habe schon auf Quick Start gedrückt gehabt. Also wir machen eine Multiple Choice mit 3 Optionen. Ja? Und jetzt erkläre ich erstmal die Aufgabe, bevor wir auf Start drücken. Die Nummer können wir uns gleich noch merken, dass es nicht die, die da oben ist. Und zwar folgendes. Wir haben also ein ER-Diagramm von so einem Hotelbuchungssystem wieder. Ja, hier mit schwachen Entities. Sie erinnern sich, der Schlüssel von der schwachen Entity ist immer der schwache Teilschlüssel plus der Schlüssel der übergeordneten Entity. Und jetzt ist die Aufgabe, geben Sie das relationale Schema für Kunde und die Beziehung gebucht von an, und zwar unter Berücksichtigung einer möglichen Verfeinerung, das heißt nach der Verfeinerung. Okay? Jetzt haben Sie eben 3 Möglichkeiten, A, B oder C. Und jetzt geht's los. 3 Möglichkeiten. Ja. Die Nummer ist 321022. Ja. eine Minute Zeit, dass wir uns das überlegen. A, B oder C? Was stimmt? So, countdown. 5 seconds. So. Also, es sind eine ganze Menge, die sich für C entschieden haben. Relativ wenige, die sich für B entschieden haben. Und so eine kleine Zahl, die sich für A entschieden hat. Ja? Wer hat für C gestimmt und möchte erklären, was sie oder er gedacht hat? Nur so als Ding. Okay? Irgendjemand muss ja für C gestimmt haben. Wer hat für C gestimmt? Ja, perfekt. Ja, versuchen Sie es einfach zu erklären. Wir wissen ja, es sind alle Thesen äußerbar, auch falsche. Das ist ja völlig cool. Das ist kein Problem. Also was wäre das Reasoning? Was wäre Ihr Gedankengang? Oder war es nur eine Bauchentscheidung? Kann ja auch sein. Man weiß es nicht. Okay, gut. Also, es gibt jedenfalls eine ganze Menge von Leuten, die jetzt auf C getippt haben. Vielleicht versuche ich es mal zu erklären, was der... Ja, bitte sehr. Also, was hinten gesagt wurde, also A, die Lösung A, die ist ja noch nicht verfeinert, weil wir haben ja Ausweisnummer zweimal, also müssten wir doch gebucht von irgendwie nach Kunde reinziehen können, richtig? Nee, das würde ich nicht, also gut, wir können beides modellieren im Grunde genommen, aber Sie hätten recht. Im Prinzip wäre das schon ein Zurückweisungsgrund, aber dann könnten Sie natürlich wieder sagen, naja gut, komm, also das ist ja jetzt echt kein tolles Ding, da schreibe ich hier jetzt auch Integer rein und dann verfeinere ich es. Ja? Wäre ja denkbar, ja? Hat irgendeiner da eine Gegenmeinung dazu? Also irgendeiner, wer hat denn sich für A entschieden und möchte das erklären? Irgendjemand muss sich für A entschieden haben. Gut, alle sind anonym, was auch kein Problem. Also ich glaube, die Leute, die sich für C entschieden haben, haben halt gedacht, naja gut, was will der Gro von mir? Er will irgendwas nach einer Verfeinerung. Also mache ich halt die Verfeinerung. Was war Verfeinerung nochmal? Ich ziehe die Relation, die Beziehung in die Entity rein, ja? Also irgend sowas wie C. So, bitte sehr. Ja, bei C ist ja so, dass man halt die ganzen Schlüssel, also die Schlüssel dann im Grunde mit drinnen hat, wenn man jetzt bei A und B schaut, dann hat man entweder überflüssige Informationen drinnen, wie zum Beispiel Files, was mit der Schlüssel gekennzeichnet ist.
Ja.
Ja, also ich kann es nicht ganz genau wiederholen, aber ein Punkt, den ich rausgreifen möchte, war zum Beispiel, dass Sie gesagt haben, da gibt's ja überflüssige Informationen. Ja? Und überflüssige Informationen gibt's eigentlich nie. Ja? Weil das hat man ja extra modelliert, damit es nicht überflüssig ist. Überflüssig, vielleicht haben Sie das gemeint, dass wenn wir Sachen zusammenziehen, dann ist es sozusagen ein a posteriori Ausweis der Tatsache, dass ich es auch gleich hätte so modellieren können. Richtig? Also so ungefähr, ja? So, das Reasoning der Leute, die C gesagt haben, ist also hauptsächlich, ja, wir müssen doch was zusammenfassen. So, jetzt schauen wir uns aber mal an, was können wir denn zusammenfassen? Und gebucht von ist aber eine N-zu-M-Beziehung. Da steht gar keine 1, ja? Das heißt, wir können das gar nicht verfeinern. Wenden wir mal die Regel an, ja? Die Regel hieß doch, wir können nur Relationen mit gleichem Schlüssel zusammenfassen. Ja, was hat denn Kunde für einen Schlüssel? Ausweisnummer. Ja? Nehmen wir mal an, da würde jetzt Integer stehen. Also das String, das stört uns mal nicht, nennen wir es mal Integer. Ja? Trotzdem, der Schlüssel von gebucht von ist doch Zimmernummer, Booking Key, Ausweisnummer. Das sind drei Dinge und nicht ein Ding. Das heißt, der Schlüssel ist auch modulo der Umbenennung einfach nicht gleich. Ja? Jetzt müssen wir nochmal verstehen, warum ist denn der Schlüssel von gebucht von diese drei Sachen? Naja, ganz einfach. Der Schlüssel von Zimmer, das habe ich am Anfang schon gesagt, der Schlüssel von Zimmer ist Zimmernummer und Booking Key. Ja? Ich brauche beides, weil es eine schwache Entity ist. Da brauche ich den Teilschlüssel und den Schlüssel der übergeordneten Entity. Ja? Das heißt also, die Entity Zimmer hat den Schlüssel Booking Key und Zimmernummer zusammen. Und die Entity Kunde hat den Schlüssel Ausweisnummer. Und deswegen hat die Relation den Schlüssel, beide Fremdschlüssel zusammen. Wir können keinen davon einsparen, weil es eine N-zu-M-Beziehung ist. Würde hier eine 1 stehen, ja? Dann wiederum wüssten wir, dann wüssten wir ganz genau, dass wir gebucht von nach Kunde reinziehen können und dann hätte gebucht von auch diese beiden Dinger nicht mehr im Schlüssel, weil dann stünde ja hier eine 1. Okay? Dann wüssten wir also, wenn wir den Kunden wüssten, wüssten wir das Zimmer auch. Okay? Das war die gleiche Geschichte mit Professoren und Vorlesungen. Wenn Sie die Vorlesung wissen, wissen Sie den Prof. Da müssen Sie bei Lesen nicht auch noch Prof als Schlüssel nehmen. Das war ja gerade der Witz. Ja? Und deswegen, das ist so ein bisschen so eine Verarschungsaufgabe, ja? Man kann hier nicht verfeinern. Deswegen steht ja hier auch nach einer möglichen Verfeinerung. Okay? Das heißt also, richtig ist A, obwohl viele Leute sich für C entschieden haben. Was aber wiederum den Wert von Pingu zeigt, weil da kann man sich halt überprüfen, habe ich das jetzt verstanden. Ja? Was auch nicht schlimm ist. Also hey, ich saß in so vielen Physikvorlesungen, wo ich nicht verstanden habe, warum der Mann jetzt da ein Alpha hingeschrieben hat. Naja, gut, deswegen ist auch nichts aus mir geworden. Gut, also, zweite Aufgabe. Ja? Wir haben wieder so ein Entity-Relationship-Diagramm. Jetzt haben wir eine Viererbeziehung. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ja? Manche von Ihnen haben ja auch schon gesagt, mit dem Abstrakten, das ist nicht so das Ding. Es ist schöner, wenn die Sachen irgendwie mit Kunden und Zimmern sind. Machen wir es hier mal allgemein. Wir haben Entities A, B, C, D und die Relation, die Beziehung, ist R. Ja? Und jetzt haben wir eine 1:1:M:N-Beziehung. Und jetzt ist die Frage, welche Möglichkeiten habe ich, R relational zu modellieren? Ja? Ist es die Möglichkeit A, B oder C? Okay, und jetzt haben wir erst noch eine Frage, dann starten wir Pingu. Ja? Bei dem Beispiel vorher meinen Sie? Also bei dem gebucht von, wenn wir bei dem Zimmer eine 1 gehabt hätten, ja, dann wäre aber der Fall eingetreten, dass wir genau die Regel hätten anwenden können, weil dann hätte gebucht von nur ein Ding als Schlüssel und der Kunde auch und dann hätte es zusammengepasst. Wir können es im Anschluss nochmal diskutieren, wenn Sie wollen. Ja? Gut, also jetzt, die anderen haben es sich vielleicht schon überlegt, jetzt starten wir eine neue Pingu-Frage und überlegen uns mal, was wir hier machen. 1, 2 oder 3? Kennen Sie noch die Sendung mit Michael Schanze? Nein, Sie sind so, ist auch wieder total 80s. Naja, gut, also 8, 6, 15, 8, 6. Ja, noch 50 Sekunden. Warum sind da schon wieder 4 Antworten? Nein, stopp, ich möchte 3. So, Start. Jo, jetzt nochmal. 9, 9, 0, 1, 2, 8. Ist alles noch nicht so ausgereift. IT ist selten ausgereift. Okay. Was sind die beiden Möglichkeiten, die ich habe, um R relational zu modellieren? Noch 15 Sekunden. Und der Countdown tickt. 5, 4, 3, 2, 1. Bam. Und wir schauen nach. Ha. Also es scheint so ein ziemlich randomisiertes Ergebnis zu sein mit einer kleinen Mehrheit für A. Ja? Ich erspare Ihnen jetzt dieses, können Sie mir sagen, was Sie gewählt haben und warum und so. Schauen wir uns einfach mal an, was ist die Lösung. Ja? Die Lösung ist tatsächlich A. Ja? Und es werden die Arme hochgerissen, manche sind enttäuscht, aber so geht's im Leben. Ich sollte vielleicht noch so Bonbons, nein, okay, gut. Also, warum ist A richtig? Naja, gut. Erstmal müssen wir begreifen, was sind denn überhaupt die zwei Möglichkeiten? Naja, gut. Warum haben wir denn zwei Möglichkeiten? Erstmal ist klar, wir haben hier vier Entities. Also bräuchten wir erstmal, naiv gedacht, vier Fremdschlüssel. Okay? So. Jetzt können wir uns aber aussuchen, bei einer 1, die irgendwo steht, können wir den Schlüssel weglassen. Ja? Wir können aber nicht bei beiden 1 den Schlüssel weglassen. Das haben wir vorhin auch schon gehabt. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, zum Beispiel den Schlüssel von B wegzulassen, dann haben wir diese relationale Modellierung, die zweite von A hier, diese, wo der Cursor ist. Ja? Weil wenn ich A weiß, C weiß und D weiß, dann weiß ich B auch, wegen der partiellen Funktion. Ja? Das gleiche Reasoning können wir auch anwenden, wenn wir den Schlüssel von A weglassen, hier nämlich die erste Geschichte. Ja, wenn ich B weiß, C weiß und D weiß, dann weiß ich ja auch A. Ja? Ich kann aber nicht sagen, wenn ich C und D weiß, weiß ich A und B. Das stimmt natürlich nicht. Ja? Ich kann nicht beide weglassen. Wieso sollte ich das auch können? Okay? Sie können sich es an dem Zugbeispiel nochmal eben klar machen. Ja? Wenn ich nur die Zugnummer weiß und habe sonst noch nichts weiter modelliert, dann weiß ich nicht automatisch Start- und Zielbahnhof. Ja? Das wäre jetzt so eine Modellierung, wo eine bestimmte Zugnummer auch zwischen verschiedenen Städten verkehren könnte. Ja? Wenn wir aber wissen die Zugnummer und den Startbahnhof, dann wissen wir auf jeden Fall den Zielbahnhof. Wenn wir Zugnummer und Endbahnhof wissen, dann wissen wir auch den Anfangsbahnhof. Das Zugbeispiel ist ein bisschen schlecht, um zu sehen, warum man nicht beide weglassen kann, weil Sie kennen es aus Ihrer Erfahrung, dass die Bahn die Zugnummern ja so vergibt, dass der Zug von München nach Berlin, der ist halt einfach die Zugnummer. Ja? Und es kann aber sein, dass zumindest in der Initialmodellierung der Züge, dass eine bestimmte Zugnummer auch auf verschiedenen Strecken eingesetzt würde. Und dann ist klar, wenn ich dann nur den Zug weiß, dann weiß ich noch nicht automatisch den Start und Ziel. Okay? Und so ist es hier auch. Deswegen, wir können nicht beide einzelnen Schlüssel weglassen. Gibt es dazu noch Fragen? Okay, gut. Wenn, wie gesagt, wenn noch persönliche Fragen sind oder so, gerne hier unten. Ja, bitte sehr. Stimmt, es gibt gar keine. B scheidet von vornherein sozusagen aus, aber das wäre ein bisschen die Logik gewesen, man hat gar keine zwei Möglichkeiten. Es war ein bisschen schwachsinnig von mir, Pingo-mäßig, ja.
Heißt es dann praktisch, dass zwei Möglichkeiten immer zwei verschiedene Möglichkeiten impliziert, wenn es eine
Aufgabe ist? Nö, eigentlich nicht. Sie haben logisch völlig recht. Also zwei Möglichkeiten könnte logisch auch implizieren, dass es zweimal die gleiche ist. Ja, also streng logisch. Hätten Sie auch recht. Also es ist kein völliger Blödsinn, aber es wäre schon mal ein kleiner Hint, dass B unwahrscheinlich gewesen wäre. Aber das ist jetzt mehr so eine taktische Geschichte. Also verlassen Sie sich nie drauf, versuchen Sie die Regeln anzuwenden und logisch zu denken und nicht sozusagen, was könnte, ist es? Es war vorhin A, dann kann es ja jetzt nicht mehr A sein. Bitte sehr.
Ja.
Ja. Oh ja, stimmt, da haben Sie auch völlig recht. Also die Klammern sind auch falsch. Ja. Also im Prinzip, lassen Sie mich gleich korrigieren. Ja. Also machen wir es doch einfach mal so. Okay. So, komm. Nein, was passiert jetzt? Ich habe doch auf Escape gedrückt. So, schön. Also machen wir es gleich richtig. Also natürlich ist das völliger Blödsinn und hier müsste jetzt das so stehen. Sie haben völlig recht. Da hat der Gro gestern Abend, gestern Nacht wieder, war schon im Halbschlaf. So, völlig korrekt. Also das wäre jetzt überhaupt irgendwas Sinnvolles. Okay. So. Dann können wir auch gleich noch die Pingu-Aufgabe fürs nächste Jahr ein bisschen schöner machen. Was nehmen wir denn hier, was irgendwie noch ein bisschen verwirrender ist? Wir lassen beide weg, A und B. Ja, das wäre, also so eine, vielleicht machen wir das so, ja. Jetzt ist es zumindest mal, ist es jetzt unterstrichen? Ja, es ist jetzt nicht mehr unterstrichen. Okay, Bildschirmpräsentation. So. Nein, doch noch nicht. Egal. Also, ich will doch einfach nur. Das ist übrigens auch ein Satz, den Sie in der Interaktion mit Information Technology sehr häufig hören. Jetzt. Gut. Ich will doch einfach nur. Ja. Wie oft habe ich diesen Satz hingesagt? Ja. So, jetzt macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn, oder? Okay. Okay, auf der Lösungsfolie mache ich es dann auch nochmal. Okay, ja?
Aber dann ist B, so wie es vorher war, nur falsch, weil die zweite Möglichkeit
fehlt. Richtig, B, so wie es. Gut, ja, Sie haben, also der Einwand war, Moment mal, seiner Logik folgend, dass B war ja vorher sozusagen, wo nur A unterstrich, A, C und D unten unterstrichen waren. B war also zumindest nicht falsch. Ja? Da hat halt die zweite Möglichkeit gefehlt. So ist es aber jetzt, glaube ich, klar, dass nur noch A richtig ist. Okay? Gut, passt. Ich mach's, überarbeite es nochmal und dann unterhalten wir uns. So, dann haben wir jetzt als letztes vielleicht noch diesen Burschi hier, dann gehen wir nochmal zu was Bösartigerem über zum Schluss. Ja. Wir haben ein ziemlich komplexes ER-Modell eines Wahlinformationssystems. Ja. Also wir haben Wahlkreise, Bundesländer, Wahlbezirke, Direktkandidaten, Erststimmen, Zweitstimmen, allen möglichen Kram. Sie erinnern sich an dieses Ding, ja? Das war die Abstraktionsbeziehung, wo wir einfach gesagt haben, die unteren beiden Entities, also Erststimmen und Zweitstimmen, übernehmen, sind also spezielle Wahlergebnisse und haben beide zum Beispiel jetzt auch das Attribut und den Schlüssel Ja. Das heißt also, Erststimmen hätte jetzt das Attribut Ja und es wäre auch unterstrichen. Zweitstimmen hätte die Attribute Ja und Anzahl Stimmen und nur Ja wäre unterstrichen. Ja, so. Und wir haben also auch hier schwache Entities drin. Also das ist so alles, was man haben kann. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal 5 Minuten Zeit. Sie nehmen sich jetzt mal ein Papierchen und malen zumindest mal ein paar von diesen Entities hin. Und überlegen sich mal, was man verfeinern kann. Ja? Einfach mal 5 Minuten Zeit nehmen und erstmal die Entities initial überführen, erstmal die Beziehungen initial überführen, sich überlegen, was war das nochmal mit schwachen Entities, was für Schlüssel brauche ich da und dann am Ende nochmal überlegen, was kann ich verfeinern. Ja? Einfach nochmal ein bisschen Gehirn einschalten. Danach ist wieder Kino, dann erzähle ich nur noch. Da kann man nochmal ein bisschen abschalten. Es war übrigens auch mal eine Klausuraufgabe, allerdings noch zu Zeiten, wo wir noch ein bisschen fiesere Klausuren gestellt haben. Heute bin ich mild, altersmilde, würde sowas wahrscheinlich nicht unbedingt mehr machen. Aber wer weiß. So, noch eine Minute. So, gut. Wie weit auch immer man gekommen ist, das ist ja jetzt sicher nicht so, dass jeder da schon die perfekte Lösung hat. Schauen wir es uns mal an, ja? Also hier oben ist das Ganze nochmal in kleiner aufgemalt. Sie haben ja noch gute Augen, insofern kein Problem, hoffe ich mal, ja? Jetzt müssen wir uns einfach mal anschauen, was haben wir hier an Entitäten, ja? Also, Wahlbezirke ist relativ klar. Wir haben hier nur einen Schlüssel und die drei Attribute. Wahlkreise ist auch klar. Bundesländer ist klar. Direktkandidaten ist klar. Ja. Okay, gut. Und ursprünglich hatten wir natürlich auch mal Wahlergebnisse. Ja. Also vielleicht hätten wir das vielleicht, in der Lösung mache ich es nochmal die initiale Modellierung und dann die Verfeinerung. Hier ist das Ganze schon so ein bisschen zusammen, ja. Mal schauen, der Laserpointer. Also, wir haben gesagt, Wahlkreise ist klar, Bundesländer ist klar, Wahlbezirke, Direktkandidaten und Parteien ist klar, ja. Wo sind die denn hingekommen? Ich glaube, die habe ich vergessen irgendwie zu modellieren. Was ist das denn? Die standen nicht in der Aufgabe. Ach ja, genau. Überführen Sie die Entitäten, Wahlkreise, Wahlbezirke, Bundesländer und die Beziehung, nur diese beiden initial. Ja, okay, gut. Das heißt, im Grunde genommen haben wir den Kram aber auch schon sozusagen, die anderen könnten wir also auch relativ leicht hinschreiben. Ja? Also Wahlergebnisse wäre halt ja. Und hier haben wir noch eine übergeordnete Entity, das heißt Wahlergebnisse, da bräuchten wir den Schlüssel Jahr und Wahlbezirknummer zusammen. Ja? Aber das sind jetzt zum Beispiel diese Dinge, die wir hier haben. Wahlbezirke ist klar, Wahlkreise ist auch klar, Bundesländer, wo haben wir die Bundesländer? Ah ja, genau, Bundesländer ist auch klar. So, liegen in, ja. Das können wir uns jetzt mal hier anschauen. Gut, das ist auch relativ simpel. Da haben wir einfach im Prinzip zunächst mal zwei Fremdschlüssel, ja, und also Nummer und Name. Wir brauchen aber nur den der N-Seite, weil die 1-Seite ja klar ist. Also hat liegen in nur Wahlkreisnummer. Und Sie sehen, hier haben wir schon wieder eine Umbenennung von NR in Wahlkreis vorgenommen. Zugeordnet. Müssen wir mal schauen, wo ist zugeordnet. Hier ist zugeordnet auch 1 zu n, ja, also auch ziemlich simpel. Und es ist klar, wir können jetzt beide, weil sie beide 1 zu n sind, in ihre jeweiligen n-Teile reinziehen. Also liegt in Wahlkreise und zugeordnet in Wahlbezirke, sodass am Ende nur noch diese Geschichte übrig bleibt, ja. Und ja, Bundesländer und die anderen, die bleiben im Wesentlichen gleich. Ja? Das heißt also, wir haben nur noch die drei Entities, die zwei Beziehungen sind völlig absorbiert worden. Ja? Sie können sich jetzt als Hausaufgabe, wenn Sie wollen, den Kram nochmal überlegen und vielleicht mache ich das auch nochmal auf einer Folie, damit Sie es als Referenz haben mit Lösung. Was wäre denn jetzt mit erreicht? Ja? Also erreicht verbindet eben gerade Wahlbezirke und Wahlergebnisse. Jetzt erreicht ist aber so ein klassischer Fall, das modellieren wir eigentlich gar nicht als Extrabeziehung, auch nicht initial, ja, weil das ziehen Sie sozusagen sofort automatisch in die schwache Entity mit rein, weil wir ja in der schwachen Entity sowieso den Schlüssel der übergeordneten Entity brauchen. Ja, das Gleiche ist eigentlich mit den beiden Erhaltensbeziehungen hier, ja, die sind ja auch zwischen schwacher und starker Entity, die würden Sie auch gar nicht erst initial modellieren, sondern Sie würden das sofort in die schwache Entity reinziehen. Oder die Regel, dass der Schlüssel der schwachen Entity schwacher Teilschlüssel plus übergeordnete Entity-Schlüssel ist, die haben Sie sofort erfüllt durch das Reinziehen. Ja? Also das ist dasselbe praktisch. Das heißt, diese Beziehungen hier, diese doppelt gezeichneten, die, die und die, die würde man auch in der initialen Modellierung schon gar nicht modellieren. Das zieht man sofort rein. Ja? Weil ja die Regel ist, schwache und starke Entity hängen sowieso zusammen. Ja? Gut, bitte sehr. Genau, also das hatten wir eben schon kurz andiskutiert. Ich habe auch das letzte Mal da noch eine Folie gezeigt. Is a, das ist einfach englisch zu sehen, ist ein. Das heißt, eine Erststimme ist ein Wahlergebnis. Ja? Und diese Abstraktionsbeziehung, also ähnlich wie ein Mensch ist ein Lebewesen. Ja? Und wenn Sie bei Lebewesen bestimmte Attribute hätten, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Körpertemperatur, ja, oder irgendeinen aus dem Genom zusammengesetzten Marker als Schlüssel, ja, dann ist klar, dass ein Mensch auch eine Körpertemperatur hat, genau wie ein Fisch. Ja, und genau wie ein Fisch hat ein Mensch dann auch diesen Genommarker, der ihn identifiziert. Ja. Das heißt also, die untergeordneten Entities in so einer Is-A-Beziehung, die erben alle Attribute von den übergeordneten. Das heißt, es wäre genau dasselbe, wenn Sie Erststimmen und Zweitstimmen jeweils direkt mit so einem doppelten erreicht, hier mit Wahlbezirke jeweils verbinden würden, 1 zu n, und hier bei Erststimmen Ja und Zahl der Stimmen und bei Zweitstimmen auch Ja und Zahl der Stimmen hinpacken würden. Und dann hätten Sie diese Kante nicht, das nicht und dieses Ding nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Können Sie also rausstreichen quasi. Ja? Das spart einfach nur Schreibarbeit im Grunde genommen. Und da habe ich das letzte Mal auch noch was zu erklärt. Das hat schon seine tieferen Implikationen in der Informatik. Ja, also Stichwort Konzepthierarchien, Taxonomien. Ja, wenn Sie, also zum Beispiel Taxonomie, den Begriff kennen Sie vielleicht auch. Diese klassische Taxonomie der Lebewesen in der Biologie. Ja, das ist ja ein Baum. Und das ist nichts anderes, also Spezies, Ordnungen, Unterklassen oder wie die Dinge alle heißen. Das sind alles Is-A-Beziehungen. Ja? Und ist klar, wenn Sie halt die Biologen mögen mich korrigieren, das Königreich der Insekten haben oder wie das Ding heißt, ja. Und da hängt halt dann unten drunter halt die Spinnentiere, sagen wir mal. Obwohl, die sind Spinnen überhaupt? Ja, Spinnen sind Insekten, oder? Nein, nee, Spinnen sind keine Insekten, genau so war es nämlich. Ja. Also Sie merken, von Bio habe ich keine Ahnung, aber wie auch immer, also Säugetiere, da kenne ich mich besser aus. Ja. Und da ist halt irgendwo sind halt Affenartige und da hängt halt auch der Homo sapiens drunter und der Gorilla. Ja. Und ein Gorilla und ein Homo sapiens sind beide irgendwie Affenartige. Das ist eigentlich genau die Geschichte. So, prima. Jetzt gehen wir weiter, ja. Relationale Algebra. Hört sich ziemlich assi an, oder? Na gut, macht nix. Wir wissen, wir kriegen gemeinsam eigentlich fast alles hin. Warum machen wir denn das Ganze? Also, oder anders gesagt, lassen Sie uns doch mal einen Schritt zurücktreten und überlegen, was haben wir bisher erreicht? Also wir können jetzt Anforderungen erheben, wir können so eine Datenbank, so eine relationale modellieren auf alle möglichen Arten, können Min-Max-Sachen dran schreiben und sind da irgendwie die coolen Wisser. Jetzt übrigens Entity-Relationship-Diagramme können Sie selbstverständlich auch für jeden zellbiochemischen Vorgang aufstellen. Ja? Also es gibt eigentlich überall in unserer Anschauungswelt Entitäten und es gibt Beziehungen dazwischen. Was Entity-Relationship-Diagramme halt nicht auflösen, sind zum Beispiel zeitliche und räumliche Zusammenhänge. Und das ist ja auch in der Bioinformatik oder im Wissensmanagement im Bereich Life Sciences auf dieser Mikroebene eine der Herausforderungen. Ich meine, Sie kennen ja alle diese Plakate, die in jedem Labor hängen, Biochemical Pathways und Zitronensäurezyklus und diesen ganzen Kram. Und da gibt's halt Pfeilchen und diese Pfeilchen haben eine bestimmte temporale Semantik. Ja, also zuerst haben sie das und daraus wird dann das synthetisiert, und so weiter und so fort. Eigentlich der Holy Grail wäre ja eine Zelle komplett temporal und örtlich und funktional zu modellieren. Ja? Also auf der genetischen Ebene, auf der Proteinebene, alles Mögliche, weil dann an so einer Informationsmodellierung können Sie natürlich ganz andere Anfragen stellen als an so eine dämliche Paper-Datenbank. Ja? Weil da könnte man dann auch mit anderen KI-Methoden auch gewisse andere Schlüsse nahelegen, die Sie sich im Labor eben relativ mühselig indirekt über Experimente erschließen müssen. Also wann, was irgendwie als Abfolge von wem irgendwie exprimiert und katabolisiert und metavuziliert wird. Ja. Und das wäre zum Beispiel jetzt eine Aufgabe für zukünftige Forscherinnen und Forscher, diese Geschichten also noch feiner zu modellieren. Wollen wir nicht machen. Was wir aber machen wollen ist, wir haben jetzt diese Datenbanken, ja. Also wir wissen, es sind halt Tabellen, die sind gefüllt mit lauter Studierenden und Profs und Zeug. Wir könnten ja, das wäre an sich ehrlich gesagt sehr unspektakulär, wir wollen ja was damit machen. Sie erinnern sich an meine Beispiele am Anfang mit Zalando. Wenn Zalando nur eine Datenbank wäre, wo man halt Schuhe und Kunden und Kundinnen drin gespeichert hätte, wäre ziemlich doof. Was Sie ja haben, ist eine Webseite, auf der Sie Schuhe bestellen können. Das heißt, es passiert was mit den Daten. Es kommen neue rein, es werden andere gelöscht und es werden vor allen Dingen Abfragen gestellt. Ja? Also wenn Sie einer Kundin irgendwie Ihre Rechnung schicken wollen, dann müssen Sie den Bestellstatus, Sie müssen wissen, wer die Kundin ist, die Postanschrift, was sie bestellt hat, die ganzen Schuhe mit den Artikelnummern. Das heißt, da werden ganz viele Sachen verknüpft und verknüpft heißt hier, es werden Abfragen gemacht. Informationsbedürfnisse, die es gibt, die werden formuliert in Abfragen und die Datenbank beantwortet diese. Da habe ich am Anfang, habe ich Ihnen auch erklärt, das ist der große Unterschied zwischen dieser Informationsbedürfnisbefriedigung auf Datenbankebene, weil da wollen Sie hundertprozentig korrekte Daten und Sie wollen alle Daten, die auf Ihre Anfrage passen. Bei Information Retrieval Systemen wie Google zum Beispiel ist diese Präzision und dieser Recall natürlich viel kleiner. Das heißt, Sie kriegen auch mal Treffer, die nichts mit Ihrer Anfrage zu tun haben und Sie kriegen längst nicht alle Treffer, die was mit Ihrer Anfrage zu tun haben. Ja? Das ist, weil wir über die viel weichere, natürliche Sprache gehen müssen als Anfragesprache. Das heißt, Sie geben die Google Query ein. Das ist praktisch wie ein kleines Dokument und Sie müssen dieses kleine Dokument vergleichen mit den ganzen Dokumenten, die im Netz gespeichert sind. Hier geht es halt viel präziser. Und diese Abfragen realisiert man mit der Structured Query Language, SQL. Da haben wir auch schon Beispiele gesehen, Select from Where. Und bevor wir uns das anschauen, würde ich Ihnen gerne noch die relationale Algebra erklären, jetzt und heute Mittag. Das ist praktisch eine noch bisschen formalisiertere Version, aber praktisch 1:1 wie SQL. Und ich glaube, das ist jetzt aber meine Meinung hier als Lehrender, dass man SQL besser versteht, wenn man die relationale Algebra durchdrungen hat. Meine Erfahrung ist, dass die meisten das bisschen sperrig finden, ja, weil es bisschen mathematisch ist. Aber wenn Sie damit nicht zurechtkommen, lassen Sie es im Geiste weg und machen direkt mit SQL weiter. Ja? Was ist die relationale Algebra? Die relationale Algebra ist eine Menge von Operatoren, die wir auf solche Tabellen, also auf Relationen anwenden können. Und was wir kriegen, ist als Antwort wieder neue Relationen. Das heißt im Grunde, Sie haben also eine Datenbank, die aus ganz vielen Tabellen besteht. Und was ist jetzt so ein Informationsbedürfnis? Also wenn Sie zum Beispiel fragen, gib mir alle Studierenden mit einem Semester größer 10. Was erwarten Sie sich? Sie erwarten sich eigentlich eine kleine Datenbank als Antwort mit einer Tabelle, wo einfach nur die Studis drinstehen, die zu Ihrer Anfrage passen. Ja? Oder Sie nehmen eine Menge von Tabellen, zum Beispiel Studierende und vielleicht auch noch Vorlesungen. Sie wollen da irgendeine Verknüpfung wissen. Ja? Und dann erwarten Sie sich eine Antwortrelation eigentlich, also eine Tabelle, in der dann die Ergebnisse stehen. Also nehme viele Tabellen, brate die irgendwie zusammen mit Operatoren, dann kriege ich eine Antwort. Das ist die Logik von relationaler Algebra. Und wir werden diese Dinge hier jetzt besprechen und sehen, was sie für Eigenschaften haben und werden sehen, warum die eigentlich ziemlich cool sind, um jetzt solche Anfragen zu formulieren. Diese 6 Stück hier, die reichen uns schon, um alle Anfragen zu stellen, die man stellen kann, eigentlich. Ja? Und gut, es gibt noch eine Sache, die vielleicht noch notwendig ist, das Group By, das werde ich aber auch noch extra erklären, also im Geiste eigentlich in 7. noch. Ja? Und diese ganzen Burschis hier, diese lustigen Fliegen mit den kleinen Böppeln dran, diese Halbfliegen und dieses ganze Gedöns, das ist praktisch nur Komfort. Ja? Weil diese Dinger, die sind alle aus den Linken zusammengesetzt. Ja? Deswegen nennt man sie auch syntaktischer Zucker. Also Zucker im Sinne von nice to have, muss ich aber nicht. Ernährungsphysiologisch sowieso böse, wie Sie alle bestätigen können. Und syntaktisch halt, weil sie eigentlich semantisch nichts hinzufügen. Also sie sind einfach nur eine nette Dreingabe. Ja, so. Was ist die Selektion? Ja, gut. Der Name deutet es schon an, Sie wählen was aus. Ja, und zwar gehen wir gleich mal aufs Beispiel. Sie wollen also alle Studierenden haben, deren Semesterzahl größer 10 ist. Ja. Das heißt, das sind jetzt alle Studierenden. Nehmen wir mal an, wir haben nur diese Burschis hier. Ja, und dann gehen wir einfach hin und nehmen alle die raus, deren Semesterzahl größer 10 ist. Und das ist unsere Antworttabelle. Also, wie ich gesagt habe, ein paar Tabellen rein, in dem Fall nur eine. Ja, irgendwas damit gemacht, Wurzel, Wurzel und eine als Antwort. So. Was ist jetzt die allgemeinste Form? Ja, die allgemeinste Form ist, Sie nehmen eine Relation als Input und kriegen genau eine Relation als Output. Und dieses kleine Sigma hier ist halt der Selektionsoperator, griechisch S, Sigma, klein. Und P ist dabei ein Selektionsprädikat. Das heißt, Sigma P von E ist die Relation, diese Ergebnisrelation, die alle Tupel, das heißt alle Zeilen aus E enthält, die P, dieses Prädikat, erfüllen. Ja? Und das ist das Ergebnis. Das heißt, im Grunde gehe ich alle Zeilen durch. Erste Zeile, ich überprüfe, ist Semester größer 10? Ja, also Xenokrates hier rein. Jonas, ist Semester größer 10? Jo, in die Ergebnistabelle. Fichte, ist Semester größer 10? No, kommt nicht rein. Und so weiter. Bam, 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 bam. Am Ende bleiben nur die beiden Burschis übrig. Ja? Jetzt fragt man sich natürlich, was ist ein Prädikat? Gut, da könnte man jetzt auch wieder 2 Vorlesungen drüber halten, nämlich über Logiksprachen und allgemein über logisches Schließen. Ja? Wir wollen das relativ knapp halten. Ein Selektionsprädikat ist eine Formel, eine logische Formel. Und wenn wir sagen, es ist eine logische Formel, dann heißt es, diese Formel kann zu wahr oder falsch ausgewertet werden. Ja? Es ist also praktisch eine Funktion, die irgendwas nimmt, in dem Fall eine Ausgangstabelle oder genauer gesagt Zeilen oder eine Zeile und das auf die beiden logischen Werte wahr oder falsch, 1 oder 0, true or false, abbildet. Ja? Und diese Formel ist zusammengebaut aus Attributnamen, das heißt Spaltennamen in der Argumentrelation, aus Konstanten, wie zum Beispiel der 10 im Beispiel vorher, arithmetischen Vergleichsoperatoren und den logischen Operatoren und oder und nicht. Ja? Und dann ist eigentlich klar, was passiert. Wir nehmen alle Zeilen aus E, alle Tupel aus E, nacheinander, ziehen sie in Erwägung, und wenn die Formel dieses Selektionsprädikat für die jeweilige Zeile zu wahr ausgewertet wird, dann wird klein e in die Ergebnisrelation aufgenommen. So, jetzt ist das so ein bisschen, wo man sagen kann, jo, klar, kann sein, weiß ich nicht, habe ich das schon mal gehört, ist mir auch egal. Schauen wir uns einfach nochmal einen Tacken genauer an vielleicht, was sind denn jetzt eigentlich und, oder und nicht. Ja? Also erstmal ist es so, dass diese Algebra, die wir mit und, oder und nicht bauen können, das ist dieselbe Algebra, also und, oder und nicht, das ist dieselbe Algebra, die wir mit Schnittmenge, Vereinigungsmenge und Mengenkomplement bauen können, wenn es um Mengen geht. Ja? Das ist erstmal eine Beobachtung. Jetzt müssen wir das aber trotzdem nochmal mit Leben füllen. Was ist denn das für ein Ding? Das ist auch im Prinzip wieder ein logischer Operator. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hinschreibe, A und B, ja, da muss ich mir eigentlich eine Wahrheitstabelle machen, um begreifen zu können, was das ist. Also, wenn wir hier mal die A's hinschreiben, ja, und hier mal die B's, ja, was haben wir denn für Möglichkeiten? Naja, offensichtlich gibt's doch für A die Möglichkeit, bisschen Unsinn, doch, ja, vielleicht soll ich das mal anders hinmachen, machen wir es mal so, ja. Was gibt's für Möglichkeiten für A? A kann entweder wahr sein oder falsch, ja, und B, mach ich's mal hier hin, so, B kann auch wahr oder falsch sein, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist dann A und B? Naja, wenn A richtig ist und B richtig ist, dann ist A und B auch richtig. Wenn A richtig ist und B falsch, ja, richtig und falsch gibt zusammen was? Falsch, genau, richtig. Und das Prinzip kann man im Prinzip auf diese Weise schon weiterverfolgen. Falsch und richtig gibt natürlich auch falsch, und falsch ist sowieso falsch. Ja, okay, gut. Was ist jetzt, wenn wir uns das logische Oder anschauen? Ja? Was ist hier der Fall? Naja, schauen wir es uns mal an. Also, richtig oder richtig gibt richtig. Ja? Konkretes Beispiel, logische Aussage, dieser Boden ist beige oder ich habe zwei Augen. Ja, dem kann man sich anschließen. Ja, ist beides richtig, also ist die Gesamtaussage auch richtig. Ja, wenn ich jetzt sage, der Boden ist beige und die Außerirdischen sind vor 10 Stunden auf dem Marienplatz oder die Außerirdischen sind vor 10 Stunden auf dem Marienplatz gelandet, was würden Sie sagen? Ist die Gesamtaussage dann richtig oder falsch? Richtig. Ja, sie ist richtig. Also nochmal, der Boden ist beige oder die Außerirdischen sind gelandet. Ja, es reicht ja, wenn eins richtig ist. Ja? Also das ist dann auch richtig. Mit der gleichen Logik schreiben wir auch hier eine 1 hin. Und wenn beides falsch ist, also ich habe 5 Augen oder die Außerirdischen sind gelandet, sorry, keins von beiden richtig, ja, dann ist das logisch. Oder Statement auch falsch. Ja? Und Sie sehen schon, da ist dann, diese Sachen sind halt unterschiedlich. Das Nicht ist halt relativ trivial, das ist klar. Nicht operiert ja nur auf einem Ding sowieso. Ja? Und dann ist nicht A, oder schreiben wir es einfach hier hin, nicht A ist halt gerade umgedreht. Ja? Also das Gegenteil von falsch ist richtig und das Gegenteil von richtig ist falsch. Ja? Jetzt kann man natürlich aus diesen Sachen kann man komplexe Ausdrücke zusammenbauen. Ja? Also zum Beispiel A und B nicht und C oder B und A oder F. Ja? Das kann ich beliebig komplex machen und das ist die Boolsche Aussagenlogik. Ja? Und auf diese Weise können Sie logische Aussagen miteinander verknüpfen. Und die Frage ist jetzt, die sich hier stellt, gibt es eine Belegung von den Variablen A, B, C und F, sodass der gesamte Ausdruck wahr ist, oder gibt es so eine Belegung nicht? Ja, das ist zum Beispiel ein ganz typisches Informatikproblem aus der Logik. Und man stellt leider fest, dass es keinen systematischeren oder besseren Weg gibt, als alle Möglichkeiten auszuprobieren. Ja? Das heißt, dieses Problem ist so ein klassisches Problem, was schwer zu lösen ist. Jetzt nicht in dem Fall von 4 Variablen, aber im Fall von 4000 Variablen haben Sie wie viele Möglichkeiten? Naja, können Sie sich überlegen. Entsprechend 2 hoch 4000. Ja? Und das ist natürlich eine ganze Menge. Weil ungefähr 2 hoch 300, 400 ist die Anzahl der gesamten Elementarteilchen im beobachtbaren Universum. Also alle Protonen, Quarks, Photonen, alles was hier um uns rum ist, im gesamten beobachtbaren Universum ist 2 hoch 300, 400. Ja? Dann ist 2 hoch 4000 zu viel, um es auszuprobieren. Ja? Das ist also eine Sache hier. Ja? Und das kennt man natürlich auch aus der Mathematik. Also Beweise werden gerne in so Logiksprachen formuliert. Ja? Das ist die Aussagenlogik. Und warum ist es jetzt das Gleiche wie diese Mengenlogik? Naja, gut, wenn Sie sich's mal ein bisschen genauer überlegen, gehe jetzt nicht weiter drauf ein, können Sie diese Frage, ob wir eine Belegung finden, die das ganze Ding zu wahr macht, ja, auch assoziieren mit Mengen, wo entweder bestimmte Elemente drin sind oder nicht. Ja? Also finden Sie 4 Mengen, die, wenn Sie die uns mit geschnitten mit, die oders mit vereinigt mit und die nichts mit Mengenkomplement assoziieren, finden Sie so eine Mengenkonstellation. Das heißt, das ist genau die gleiche Algebra, isomorph quasi. Ja? Und das hat auch seine Bewandtnis, weil wir im Prinzip suchen wir hier nach einem Modell, was diesen logischen Ausdruck wahr macht. Ja? Das ist eine einfache Logiksprache. Es gibt auch noch die nächst kompliziertere nach der Aussagenlogik. Das ist die Prädikatenlogik. Ja? Und das sind sozusagen elementare Aussagen. Die Prädikatenlogik hat außerdem noch Konstanten, Funktionen und Prädikate. Was sind Prädikate? Prädikate sind ihrerseits wieder Dinge wie dieses kleiner gleich, was sich zu wahr oder falsch auswerten lässt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hinschreibe, ist x kleiner y, was sind das für Dinge? Das ist zum Beispiel eine Variable, das ist auch eine Variable. Und dieses Prädikat, was ich im Prinzip auch so schreiben könnte, ja, das lässt sich entweder zu wahr oder zu falsch auswerten. Ja. Jetzt könnten hier aber auch noch Konstanten drinstehen. Ja. Oder es könnten hier Funktionen drinstehen, die irgendwie Konstanten und Variablen zusammenwurschteln. Ja. Das heißt, das ist praktisch hier, deswegen ist unser Selektionsprädikat schon nicht mehr Aussagenlogik, sondern schon eigentlich Prädikatenlogik. Ja? Das braucht Sie aber gar nicht so wahnsinnig zu interessieren, denn was Sie in der Praxis einfach nur machen, ist, Sie schreiben dieses P einfach in dieser Sprache der Attributnamen, Konstanten, Vergleichsoperatoren und der Logik, der aussagenlogischen Operatoren hin. Ja? Und da kriegen wir auch noch nachher ein paar Beispiele oder spätestens heute Nachmittag. Ja? Wesentlich einfacher ist der Selektionsoperator ist eigentlich schon relativ simpel. Ja? Wir haben eine Tabelle und wir wählen die Zahlen aus, die uns passen. Bam. So. Der Projektionsoperator ist noch simpler. Wir wählen einfach Spalten aus, die uns passen. Ja? Das heißt, im Grunde genommen projizieren wir hier diese vierspaltige Relation auf zum Beispiel hier die dritte Spalte. Okay? Das heißt, hier zum Beispiel interessieren uns nur die Werte der dritten Spalte und das ist das Ergebnis. Ja, es gibt ja nur zwei verschiedene. Damals, als das Buch geschrieben wurde, gab es noch keine W-Besoldung, noch C-Besoldung bei Profs, also C4 oder C3. Ja? Das heißt, hier haben wir das große Pi als griechischen Buchstaben und die, was hier unten steht, ist also eine Teilmenge von Attributen, auf die wir projizieren wollen. Hier in dem Fall eine Spalte, nämlich Projektion Pi Rang von Professoren. Okay? Gut. Zum Abschluss noch das kartesische Produkt, denn das kennen wir im Prinzip schon. Was macht ein kartesisches Produkt? Ein kartesisches Produkt macht Tupel. Ja? Und zwar alle möglichen Kombinationen. Kartesische Produkte kann ich aber auch wieder auf Tupel, das heißt auf Zeilen in Tabellen anwenden. Ja, und auch da kriege ich wieder alle möglichen Kombinationen. Das heißt, wenn ich das kartesische Produkt von zwei Relationen bilde, von zwei Tabellen bilde, ja, dann muss ich alle Tupel, die hier auftauchen, mit allen, die hier auftauchen, zusammenbringen. Ja? Also wenn wir hier 7 Professoren haben und 12 höheren Kombinationen, dann haben wir entsprechend 7 mal 12 Elemente in dieser Ergebnisrelation, die das kartesische Produkt hier kodiert. Ja? Und das Problem ist, das steht auch hier unten schon, wenn wir große Tabellen miteinander kartesisch multiplizieren, kommen halt noch größere Zahlen raus. Also 1000 mal 1000 ist halt 1 Million. Ja? Und das ist halt schon eine ganz schön große Sache. Denken Sie wieder an Zalando. Wie viele Schuhe haben die in Zalando? Naja, 100.000 vielleicht, keine Ahnung. Wie viele Kunden haben die bei Zalando? 10 Millionen. Naja, viel Glück mit dem Kreuzprodukt. Ja? Das heißt also, eigentlich ist die bessere Operation, dass Sie dann die Kunden auswählen, die nur bestimmte Schuhe jemals bestellt haben. Und das werden wir heute Mittag sehen, das ist der sogenannte Join-Operator. Das heißt, wir machen nicht Brute Force alle Kombinationen, sondern die, wo Dinge zusammenpassen. Ja? Ich glaube, ja, das wär's für jetzt. Und dann sehen wir uns um 13:30 Uhr wieder. Ja? Bis dann.